Dinero.
Moneta.
Dinero.
Coña.
Moneycracy facts.
Money.
Moneycracy rules the world.
Moneycracy. Die Herrschaft des Geldes. Ein Podcast zum Verständnis einer von Geld beherrschten Welt. Von und mit Frederic Liberatou. Wirtschaftswachstum. Bruttosozialprodukt. Marktbereinigung. Inflation, Börsencrash. Diese Schlagworte füllen die täglichen Nachrichten und bleiben in ihrer Bedeutung doch oft unklar. Die Mehrheit weiß nur sehr wenig über wirtschaftliche Zusammenhänge und offenbar besteht wenig Bedürfnis, dies zu verändern. Denn dieses Nichtwissen bildet eine Machtgrundlage für die Herrschenden und verschleiert die Funktionsweise des marktwirtschaftlichen Systems, welches die Rahmenbedingungen der Gesellschaft und der individuellen Lebensumstände bildet. Moneycracy hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wissen über Ökonomie und ihre Auswirkungen in der Gesellschaft zu verbreiten. Denn, um es mit Nietzsche zu formulieren, Geld ist das Brecheisen der Macht. Herzlich willkommen zu Teil 3 unserer Podcast-Reihe Kapitalismus – Kapitalvermehrung als Daseinszweck. Nachdem wir uns in den ersten beiden Podcast-Folgen mit der Erfindung des Geldes und seiner Entwertung über Inflation beschäftigt haben, kommen wir diesmal zum Kernelement unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, dem Kapitalismus selbst. Dieser Begriff beschreibt den alles entscheidenden Mechanismus wirtschaftlichen Handelns, den Wunsch, aus bestehendem Kapital mehr Kapital zu machen. Dieser Vorgang wird in den Wirtschaftswissenschaften Akkumulation, also Anhäufung, genannt. Gerade die deutsche Begrifflichkeit beschreibt sehr anschaulich, worum es geht. Die Anhäufung von Reichtum, vor allem die Anhäufung von Geld. Denn erst die Erfindung des Geldes ermöglichte, die Eigentumsunterschiede in einer Gesellschaft extrem unterschiedlich werden zu lassen. Der reichste deutsche Mensch, Lidl-Boss Schwarz, besitzt rund 36 Milliarden, eine Zahl mit 9 Nullen. Er ist damit 50.000 Mal so reich wie ein Durchschnittsmensch unseres Landes. Aber wie kann ein einzelner Mensch überhaupt so viel Reichtum anhäufen? Nach Marx und Engels ist die Arbeit die Quelle allen Reichtums. Wobei diese Erkenntnis schon rund 150 Jahre früher vom Begründer der sogenannten Nationalökonomie, dem Engländer John Locke, formuliert wurde. Obwohl der Satz erstmal einleuchtend klingt, irren alle drei berühmten Herren. Denn durch eigene Arbeit wird niemand besonders reich. Wie schon der Milliardär David Rockefeller wusste:
Wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit, reich zu werden.
Die krassen Besitzunterschiede zwischen den Wohlhabenden und den Normalbürgerinnen haben mit der individuellen Arbeitsleistung nichts zu tun. Niemand wird annehmen, dass Herr Musk oder Herr Schwarz 50.000 Mal so viel arbeitet wie du oder ich. Aber wie werden die 2.300 Milliardäre dieser Welt so reich, wenn es auf ihrer eigenen Arbeit nicht beruhen kann? Der unvorstellbare Reichtum Einzelner beruht auf der Tatsache, dass unser Wirtschaftssystem Regeln enthält, die dazu führen, dass aus Besitz quasi automatisch mehr Besitz wird. Man könnte es grob mit der Gravitation in der Naturwissenschaft vergleichen. Wenn unterschiedlich große Teilchen durch einen begrenzten Raum schweben, dann werden durch die Anziehungskräfte die großen Teile immer größer. Die kleinen verschwinden irgendwann. In diesem Sinne zieht bestehender Besitz beständig neuen Besitz an. Aber wie funktioniert das? Das wollen wir uns jetzt anschauen. Wir hatten die dem Geld innewohnende Fähigkeit, aus sich selbst mehr Geld zu generieren, bereits in einer früheren Podcast-Folge erörtert. Geld ist das universelle Machtinstrument. Es ermöglicht auf allen Ebenen, Prozesse in Bewegung zu setzen, Menschen zu kontrollieren, Gebiete zu erobern und zu beherrschen oder auch einfach das eigene Leben angenehm zu gestalten. Daher besteht ein universeller Bedarf an Geld. Wer etwas tun möchte, aber nicht genug Geld dafür hat, muss es sich leihen. Dafür fällt eine Gebühr an, der sogenannte Zins. Eine solche Gebühr für die zeitweise Überlassung einer Sache gab es bereits vor der Geldwirtschaft. Hörerinnen früherer Podcast-Folgen kennen schon die fiktive Insel Mercatolos, auf der die Menschen wirtschaftlich und politisch frei ihren Interessen nachgehen. Die Inselbewohnerinnen benutzen ein Naturalgeld, in diesem Fall ein Muschelgeld, was tatsächlich im Wesentlichen dazu dient, Tauschgeschäfte zu vereinfachen. Aber auch hier gibt es Zinsgeschäfte. Beispielsweise kann das Boot eines Fischers in einem Sturm zerstört werden. Ein anderer Fischer hat gerade ein gebrochenes Bein und kann nicht ausfahren. Er stellt sein Boot dem anderen zur Verfügung und verlangt dafür eine Gebühr, beispielsweise in Form von einigen Fischen pro Woche. Auf diese Weise entstehen ebenfalls gewisse Besitzunterschiede, die jedoch insgesamt in überschaubarem Rahmen bleiben. In ähnlicher Form gab es in nahezu allen frühen Kulturen eine Art Zins für die Überlassung von Weideland, Werkzeugen oder anderen Produktivgütern. In der Regel wurde der Zins in Naturalien beglichen. Das gleiche Zinsprinzip auf das universelle und dauerhafte Machtmittel Geld angewendet, führte jedoch zu viel größeren Besitzunterschieden und der Herausbildung einer ganz neuen Klasse von Menschen, den Kapitalistinnen. Sie verfügen über so viel Geld, dass sie selbst nicht mehr arbeiten müssen, sondern das Geld für sich arbeiten lassen. Kapitaleignerinnen wurden und werden ohne eigene Anstrengung reicher und reicher. Dies wurde schon früh als ungerecht, ja als wider die Natur empfunden.
Der bedeutende antike Philosoph Aristoteles schrieb im 4. Jahrhundert vor Christus: Daher wird mit allergrößter Berechtigung eine dritte Form der Erwerbstätigkeit, der Geldverleih gegen Zinsen, gehasst. Denn dabei stammt der Gewinn aus dem Münzgeld selber, nicht aus der Verwendung, für die es geschaffen wurde. Denn es entstand zur Erleichterung des Tauschhandels. Zins aber ist Geld erzeugt von Geld. Daher ist auch diese Form von Erwerb am meisten wider die Natur. Es war nicht die erste, aber wahrscheinlich die pointierteste antike Kritik an der Zinswirtschaft. Fast 2000 Jahre später hört sich das beim Reformator Martin Luther so an: Aber das größte Unglück für die deutsche Nation ist gewiss das Kreditwesen. Es besteht nicht viel länger als 100 Jahre und hat schon fast alle Fürsten, Stifte, Städte, Adel und Erben in Armut, Jammer und Verderben gebracht. Hier müsste man wahrscheinlich auch den Fuggern und dergleichen Gesellschaften einen Zaum ins Maul legen. Luther sorgte sich in seiner Kritik am Kreditwesen besonders um die Fürstenstifte und den Adel und trifft die damalige Problematik genau. Die unteren Schichten, die Luther unabhängig von unserer konkreten Fragestellung ohnehin nicht interessierten, konnten keine Kredite aufnehmen. Die Herrschenden hatten sich allerdings bereits seit Jahrhunderten daran gewöhnt, ihre Herrschaft mit geliehenem Geld aufrechtzuerhalten. Eine derartige Konstellation führte unausweichlich dazu, dass die Kreditgeber bald ebenfalls an den Schaltstellen der Macht saßen. Das bekannteste Beispiel in unserer Kultur sind die Medici. Die aus dem unbedeutenden Kleinadel stammende Familie gründete 1397 in Florenz eine eigene Bank, was sich, wie durch alle Zeitalter bis heute, als äußerst lukrativ erwies. Geld arbeitet viel effektiver, als das 100 oder auch 1000 Menschen je könnten. Bereits 30 Jahre später sind die Medici die zweitreichste Familie der Stadt. Da Florenz damals mit die führende Stadt Europas war, gehörten die Medici nach wenigen Jahrzehnten zu den reichsten und mächtigsten Menschen des Kontinents. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass ihre Gegner im Kampf um die Macht sehr gut erkannten, dass die entscheidende Ressource der Medici ihre Bank war. Um diese vor Angriffen zu schützen, führten die Medici ihre Geldgeschäfte bereits ab 1496 unter Tarnadressen im Geheimen und waren für fast ein weiteres Jahrhundert inkognito die stärkste Finanzmacht der Welt. Weiterer Fun Fact: Der Begriff Bank kommt vom Tisch des Geldwechslers, italienisch Banco. Mehr als solch ein Tisch, etwas Startkapital und Geschick im Ausnutzen der kapitalistischen Grundgegebenheiten brauchten die Medici und ihre zahlreichen Kollegen nicht. Im deutschen Sprachraum machten die Fugger eine ähnlich steile Karriere und überall in Europa entstanden in der frühen Neuzeit Banken, die den wachsenden Geldhunger der adligen Herrscher befriedigten und sich selbst damit eine goldene Nase verdienten. Allmählich trat zum Erbadel, also der seine Herrschaft auf Blut und Abstammung zurückführte, der Geldadel hinzu. Bis dahin war Landbesitz die einzig bedeutende Quelle von Reichtum gewesen. Der Adel hatte den Boden unter sich aufgeteilt und lebte von dem Zins, den das Land und die darauf zwangsweise arbeitenden Bauern abwarfen. Die Geldgeschäfte und das Kreditwesen liefen ab dem 15. Jahrhundert dem Landbesitz jedoch locker den Rang ab. Durch Einsatz von Geld reich zu werden, erwies sich als vielfach effektiver. Die Durchschlagskraft des Finanzwesens war dabei eng verknüpft mit der Einführung neuer Geldmodelle, wie dem Papiergeld und den Schuldverschreibungen. Wenn ihr darüber genaueres erfahren wollt, hört doch in Podcast Nummer 2 nochmal rein, da erklären wir das. An dieser Stelle soll noch mit einem weit verbreiteten Irrtum aufgeräumt werden. Nein, es waren nicht vor allem jüdische Menschen, die sich an dieser Form des Geldverdienens ohne Arbeit bereicherten. Weder die Medici, noch die Fugger, noch andere Finanzgrößen der frühen Neuzeit waren Juden. Das Zinsverbot des Alten Testaments hatte es nur sehr halblebig ins christliche Abendland geschafft, weil der Geldbedarf der Herrschenden nun einmal befriedigt werden wollte. Selbst die Päpste und der Vatikan mischten durch Banken früh beim Geldvermehren durch Geldverleih mit und waren auch selbst große Schuldner. So ermöglichten sie beispielsweise unter anderem den Aufstieg der Medici. Ein effektiv durchgesetztes Zinsverbot gab es daher im christlichen Abendland nie. Die von Karl dem Großen um das Jahr 1000 ins westliche Recht eingeführte Zinsvorschrift entsprachen im Wesentlichen dem in vielen Kulturen existierten Wucherverbot. Fast überall in der Kulturgeschichte finden sich Zinsobergrenzen, deren Überschreitung als unmoralisch angesehen wurde. Was jedoch erlaubt war, ermöglichte die wundersame Vermehrung des eigenen Reichtums sehr effektiv und daran beteiligten sich die Kapitaleigner aller Religionen. Der Topos des jüdischen Geldverleihs beruht wohl vor allem auf der geschichtlichen Erfahrung, dass die Kleinkreditgeber vor Ort, also das, was heute die lokale Sparkasse übernimmt, innerhalb der spätmittelalterlichen Standesordnung tatsächlich oft Juden waren. Aber schon im 16. Jahrhundert, also genau ab dem Zeitraum, wo die Herrschaft des Geldes in völlig neue Dimensionen abhob, wurde die Zinsvorschriften auch für Christen offiziell aufgehoben. Solche Einschränkungen widersprachen dem vitalen Interesse der Herrschenden genauso wie dem der neuen Geldelite.
Zunächst also war der Geldverleih und der damit verbundene Gewinn über Zins und Zinseszins der grundlegende Mechanismus der Geldvermehrung. Beginnend mit der Renaissance entwickelten sich jedoch rasch weitere Möglichkeiten über völlig neuartige Finanzgeschäfte. Es begann die Zeit der Entdeckungen und des Handels. Ein Handelsschiff auszurüsten kostete viel Geld und bestand das Risiko, dass es nicht von seiner Fahrt zurückkehrte. Daher war es üblich, dass mehrere Kaufleute diesen Finanzaufwand unter sich aufteilten, wie sie bei Erfolg auch den entsprechenden Gewinn aufteilten. Diese Verträge, also Anteilsscheine für die Handelsfahrt und ihre Gewinne, konnten in der sich entwickelten Finanzwelt bald auch selbst verkauft werden. Wenn ein Kaufmann durch unvorhergesehene Ereignisse dringend Geld brauchte, verkaufte er seinen Anteil für das noch auf dem Meer befindliche Schiff an einen anderen. Mit der Entdeckung neuer Länder begann das Ausrauben und Kolonialisieren dieser Länder. Auch das war erstmal teuer. Es bildeten sich Handelsgesellschaften mit dem Ziel, ein bestimmtes Gebiet wirtschaftlich auszubeuten. Die bekanntesten dieser Handelsgesellschaften waren die Niederländische Ostindien-Kompanie ab 1600 sowie ihr britisches Gegenstück. Hier erwarben die Kapitalbesitzer nicht Anteile an einem einzelnen Schiff, sondern an der räuberisch-kolonialen Ausbeutung eines ganzen Landstrichs. Diese Anteile konnten nun bald nach definierten Regeln an sogenannten Börsen gehandelt werden. Die ersten entstanden in Amsterdam und London. Zu den Anteilsscheinen an Schiffen und Expeditionen kamen bald Anteile an wirtschaftlichen Unternehmungen jeder Art. Die Unternehmensbeteiligung in Form der Aktie war geboren. Die grundsätzliche Idee war und ist brillant. Wer zuvor ein Unternehmen gründen wollte, musste sich mühsam Gleichgesinnte suchen, mit denen er zusammen das notwendige Kapital aufbrachte. Wer nach gewisser Zeit sein Geld für etwas anderes benötigte, musste ebenso aufwendig einen Käufer für seinen Anteil suchen. Die Konstruktion einer Aktiengesellschaft und des Handels der Aktien an einer Börse vereinfachte die Abläufe erheblich. Menschen mit Kapital konnten relativ einfach Anteile, gegebenenfalls auch kleine Anteile, an einem Unternehmen erwerben und bekamen entsprechend ihren Anteil am jährlichen Gewinn des Unternehmens, Dividende genannt, weil der entstandene Gewinn durch die Anteilseigner dividiert wurde. Bei Bedarf ließ sich der Anteil wieder verkaufen, wenn das Unternehmen sich gut entwickelt hatte, zu einem höheren Preis als beim Kauf. Denn da der Wert des Unternehmens sich erhöht hatte, galt das auch für den jeweiligen Anteil. Die Käuferinnen einer Aktie verdienten also auf zwei Arten. Erstens durch den jährlichen Gewinnanteil und zweitens dadurch, dass bei sich positiv entwickelten Unternehmen der Wert des Unternehmens und damit des Anteils stieg. Bei solch guten Gewinnaussichten finanzierten die Kapitaleignerinnen ab dem 17. Jahrhundert nicht mehr primär Fürstenhöfe, sondern vor allen Dingen wirtschaftliche Unternehmungen. Dies warf viel mehr Gewinn ab als eine sich in ihrer Dekadenz selbst genügende Adelsriege. Gleichzeitig pushten die Aktienbeteiligungen die Unternehmens- und Wirtschaftsentwicklung in bislang nicht gekannter Weise. Während der Industrialisierung finanzierten Aktiengesellschaften nicht mehr Eroberungsabenteuer in fremden Kontinenten, sondern Eisenbahngesellschaften, Stahlwerke, Brücken oder Minen. Die Finanzelite hatte die Macht im Staat übernommen. Auch wenn in Europa die Adeligen noch folkloristisch auf ihren Gütern saßen und ein König als Grüß August das formale Staatsoberhaupt spielte. Das kapitalistische Zeitalter war in seine Hochphase eingetreten. Da es am Anfang so gut wie keine Kontrollen oder Regeln für die Kapitalakkumulation, also die Anhäufung von Reichtum gab, entstanden oft innerhalb weniger Jahre gigantische Vermögen. Allerdings, und das sei hier betont, beruht ein großer Teil dieses Reichtums auch auf der Ausbeutung der Mitmenschen, der Zerstörung der Natur und der Vernichtung natürlicher Ressourcen. Hierin unterschieden sich die neuen Herrscher der Welt, die Kapitalbesitzerinnen, nicht von ihren adeligen Vorgängern. Ihnen standen nur wesentlich bessere Möglichkeiten zur Verfügung, weshalb sowohl Vermögenszuwachs als auch Zerstörung wesentlich dramatischer ausfielen.
Die Möglichkeiten, Geld ohne Arbeit oder Produktion zu vermehren, sind seither weiter gewachsen und im 20. Jahrhundert geradezu explodiert. Wie wir in dem Podcast über Inflation ausgeführt haben, ist die Welt ab den späten 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in die Phase des sogenannten Finanzmarktkapitalismus eingetreten. Da eine weitere rasante Entwicklung der Realwirtschaft nicht mehr zu erwarten war, mussten neue Wege gefunden werden, um aus Geld mehr Geld zu machen. Ähnlich wie bei der Papiergeldrevolution wurden völlig neue Werte definiert. immer neue Finanzprodukte, deren Konstruktion nicht einmal die Banker selbst verstehen, von privaten Investoren ganz zu schweigen, erlauben aus praktisch nichts Geld zu machen. Das beste aktuelle Beispiel sind die Spekulationen auf Kryptowährungen, welche viele hundert Milliarden Dollar umfassen. Ein Bitcoin, um mal die bekannteste Kryptowährung herauszugreifen, ist eine im Prinzip völlig sinnfreie Zeichenkette, mit der niemand irgendetwas anfangen kann. Dennoch waren solch eine Zeichenkette zeitweise mehr als 50.000 Dollar wert. Also mehr als die meisten von uns im Jahr mit unserer Arbeit verdienen. Die magische Geldvermehrung beruht auf der Spekulation auf steigenden oder auch auf fallenden Kursen. Das Objekt der Spekulation ist dabei gleichgültig und es muss auch keinen inneren Wert aufweisen. Statt auf Bitcoin könnten die Spekulationen auch auf rosa Klopapierrollen aus der Nachkriegszeit oder Lockenwicklern aus Nordkorea erfolgen. Das wäre gleichzeitig viel umweltfreundlicher und ressourcenschonender als Bitcoin, dessen Mining, also das Errechnen der Zeichenketten, pro Jahr so viel Energie verbraucht wie die Schweiz. Im Prinzip taugt alles zum Spekulationsobjekt, solange es selten genug ist und die Finanzjongleure dieses Spielobjekt für sich entdecken.
Der Finanzmarktkapitalismus der letzten 4 Jahrzehnte hat weitgehend den realen Sach- und Wertbezug verlassen. Der bereits erwähnte Karl Marx hat sich seinerzeit viele Gedanken darüber gemacht, wie der Wert eines Gegenstandes zu bemessen sei. Da er Materialist war, glaubte er, den eigentlichen Wert einer Sache über darin steckende Arbeit, die aufgewendeten Ressourcen und den möglichen Nutzen festlegen zu können. Er übersah bei seinen aufwendigen Überlegungen, dass in einer kapitalistischen Geldwirtschaft der Wert stets erst durch das Marktgeschehen selbst festgelegt wird. Ein Beispiel. Eine 85-Cent-Briefmarke ist zunächst gut definiert 85 Cent wert. In vielen Ländern kann so eine Briefmarke sogar als Geldersatz genutzt werden oder gegen den Nennwert eingetauscht werden. Soweit so einleuchtend. Der Gebrauchswert besteht darin, dass sich damit ein Brief in jede Ecke unseres Landes transportieren lassen kann. Was ist aber mit einer alten blauen Briefmarke, die auf 2 Penny einer alten Währung lautet und mit der kein Brief mehr befördert werden kann, weil es die zuständige Post nicht mehr gibt? Nach materialistischer Ansicht wäre der Wert maximal 2 Cent eher weniger. Dennoch werden für die blauen Marken aus der ehemaligen Kolonie Mauritius seit Jahrzehnten Beträge gezahlt, die Hunderttausende bis Millionen Euro geben. Sie sind seit über 100 Jahren ein gutes Investment, weil ihr Wert beständig steigt und jede Marke seit langem jederzeit gegen eine Villa in guter Lage eingetauscht werden kann. Den von Marx postulierten inneren Wert gibt es nicht. Er wird immer erst durch eine konkrete Marktaktion festgelegt. Unter anderem deswegen mussten kommunistische Regime den freien Markt verbieten und die Preise festsetzen. Dort war die gültige Briefmarke eben 85 Cent wert, die ungültige gar nichts und damit Schluss. Was in der Briefmarkenfrage noch hinnehmbar ist, hat für die gesamtwirtschaftlichen Prozesse große Nachteile. Weshalb real existierende kommunistische Gesellschaften stets Mangelwirtschaften waren. Wir betrachten das in einem späteren Podcast nochmal genauer. Der immense Wert einer nutzlosen alten Briefmarke verdeutlicht allerdings, dass den Spekulationsobjekten in einer Marktwirtschaft wenig Grenzen gesetzt sind. Die Geld- bzw. Reichtumsvermehrung ohne eigene Arbeit ist auf vielfältigsten Wegen möglich. Mit eigener Arbeit, wie von Herrn Marx empfohlen, klappt es im bestehenden System leider meist nicht. Wenn es nicht um individuellen Reichtum, sondern um den Wohlstand einer ganzen Gesellschaft geht, wird es schwierig, diesen überhaupt zu messen. Den aktuellen Kontostand der Bundesrepublik Deutschland gibt es nicht. Was wir kennen, sind die Staatsschulden. Sie steigen rasant und liegen aktuell bei 2.320 Milliarden Euro. Wir müssen also rund 60 Lidl-Chefs enteignen, um all unsere öffentlichen Schulden zu bezahlen. Aber die Schuldenhöhe eines Staates sagt wie die Anzahl der Multimilliardäre gar nicht so viel über den Wohlstand einer Gesellschaft aus. Wie man sich dem kollektiven Wohlstand dennoch nähern kann und was die gerne bemühte Wirtschaftskennzahl Bruttosozialprodukt wirklich aussagt, erfahrt ihr im nächsten Podcast. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, lasst ein Like da und bitte abonniert den Podcast, dann bekommt ihr die nächste Ausgabe mit dem Titel Bruttosozialprodukt, warum in reichen Ländern nicht unbedingt reiche Menschen wohnen. Direkt in euren Feed. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald, euer Monicracy-Team. Am Mikrofon war Frederik Liberatou, der auch verantwortlich für die Sendung und die darin gespielte Musik zeichnet. Diese Sendung enthielt Musik, die von Frederik Liberatou unter Verwendung von Groovepad gestaltet wurde. Groovepad ist bei Google Play und im Apple Store erhältlich. Die auf diese Weise kreierte Musik ist GEMA-frei und royalty-free.